Ja, was sind wir Christen doch für seltsame Menschen? Ist euch das auch schon aufgefallen? Wir sind ja ein bisschen schräg drauf, wenn man es genau nimmt. Vielleicht hat man euch das auch schon gesagt, oder, dass ihr schräg seid. Vielleicht auch nicht, aber es schlägt keine Kuh weg, wie wir auf Mundart sagen würden. Schlägt keine Kuh weg. Dass wir ein bisschen schräg drauf sind. Wir feiern Karfreitag. Wir feiern Karfreitag. Ist ein Feiertag. Ja, ihr könnt schnell ein bisschen lüften. Wir haben zwar vorher schon gelüftet und wir singen ja nicht so, aber ein bisschen lüften ist immer gut. Wir feiern Karfreitag und es ist an den meisten Orten in der Schweiz, so ich das so im Kopf habe, ein Feiertag dem Sonntag gleichgestellt. Was immer das auch bedeutet, es gibt scheinbar Feiertage, die sind nur Feiertage und solche, die sind den Sonntagen gleichgestellt. Aber wir feiern etwas unglaublich Schreckliches. Ist das nicht seltsam? Ist es nicht seltsam, dass wir uns Kreuze um den Hals hängen als diese Zeichen der Marter Christi? Wir Christen sind doch ein bisschen seltsame Menschen. Oder denkt ihr nicht? Wir sind ein bisschen wie Käuze manchmal, oder? Und ich möchte, nachdem ich die drei Leidensankündigungen von Jesus mit euch angeschaut habe in den vergangenen drei Sonntagen, heute einfach so über dieses Thema mit euch nachdenken: Jesu Leiden und wir. Jesu Leiden und wir. Was hat dieses Leiden mit uns zu tun? Wie nahe darf es uns auch kommen? Eigentlich haben sie alles gewusst. Jesus hat es ihnen sehr deutlich, sehr detailliert gesagt: Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Wir werden dort miteinander etwas erleben. Ihr werdet mich verraten, ihr werdet mich in die Hände der Gottlosen geben, ihr werdet erleben, wie ich gekreuzigt werde, wie ich sterbe. Alles sehr detailliert, sehr deutlich. Ich wiederhole nicht alle Details, weil es ja hinlänglich bekannt ist. Und sie haben das gewusst. Es war ihnen völlig klar. Sie mussten nicht darüber nachdenken, was das bedeutet. Aber sie haben es nicht verstanden. Aber ich glaube, an diesem Tag damals, als sie sahen, wie Jesus das Kreuz durch die Straßen von Jerusalem trug und dann am Kreuz hing, da haben sie verstanden, was er gemeint hat. Da haben sie plötzlich verstanden: Hey, davon hat er gesprochen. Ich werde verraten werden, ich werde bespuckt werden, ich werde verspottet werden, all das. Können wir die Fenster wieder zumachen? Und Jesus leidet. Und er leidet zum einen einfach mal ganz einfach seelisch. Er leidet seelisch und sein Leiden besteht darin, dass er erleben muss, wie er von einem seiner nächsten Freunde verraten wird. Jetzt stellt euch vor, oder ihr investiert 3 Jahre lang, ein bisschen mehr noch, in einen Menschen und plötzlich wird euch bewusst, dieser Mensch, der mit euch unterwegs war, der sogar Verantwortung in der Gruppe übernommen hat, jemand, der mit euch am Tisch saß, jemand, der mit euch große, wunderbare Dinge erlebt hat, zum Beispiel die Stillung des Sturmes, der steht plötzlich frontal gegen euch. Er hat erlebt, und auch das sein seelisches Leiden, wie einer seiner Nächsten, seiner Stärksten, vielleicht einer seiner besten Jünger, ihn 3-mal verratet. In dieser Nacht ist es geschehen. Er hat darunter gelitten, dass die Menschen, die ihn wie einen eine Leitfigur ansah und plötzlich alle verstreut wurden, wie Schafe, die keinen Hirten mehr haben und nicht mehr den Mut hatten, dazu zu stehen. Oder es ist einfach zu sagen, ja, ich gehöre auch zu Jesus, wenn alle diese Wunder getan werden. Wenn die Leute zu einem kommen und sagen, hey, du bist doch einer dieser neuen Leute da um Jesus herum. Dein Heiland oder dein Leiter, dein Lehrer, der heilt ja alle. Du kannst das ja sicher auch. Hilf mir mal. Und dann funktioniert es in der Kraft Gottes und du denkst, boah, super. Es ist einfach, wenn es gut läuft, dabei zu sein. Merkt man manchmal auch in Gemeinden, oder? Es ist einfach, in eine Gemeinde zu gehen, wo es keine Probleme hat. Es ist einfach, das Leben zu leben, wenn es einfach so dahin plätschert. Und wenn es schwierig wird, dann trennt sich immer auch der Spreu vom Weizen. Nun, wir sind nicht in einer solchen Situation. Darum könnt ihr euch ganz getrost zurücklehnen. Darum kann ich das auch so unbeschwert sagen. Er hat gelitten, sehr stark auch körperlich. Und sein Leiden war ja nicht einfach darum weniger schlimm, weil er Gottes Sohn war. Er hat gelitten als Menschensohn, als Sohn der Maria. Er hat gelitten als der, der Fleisch und Blut hat, der gegessen hat, getrunken hat, gelacht hat, geweint hat, Zeiten der Müdigkeit erlebt hat, Zeiten des Elans, Zeiten der Kämpfe, Zeiten auch der Ruhe, der Freude. Er hat das erlebt, alles zusammen, auch körperlich ist ihm das alles wohl bekannt. Und dann sehen wir im Geiste, wie das beschrieben wird, wie ihm eine Dornenkrone aufgesetzt wird, wie jemand mit einem Stock darauf schlägt, damit sich die Dornen so richtig in den Kopf hineinbohren. Und wir sehen, wie sie ihm einen Sack über den Kopf stülpen, ihn schlagen und lachend dazu grölen, sag uns, wer hat dich geschlagen? Du weißt es doch. Auch hier ein Leiden. Wir sehen, wie Christus herumgestoßen wird und wie er dann letztendlich dort an dieser Stelle ist, wo er ausgepeitscht wird. Ja, eigentlich nichts Besonderes im Römischen Reich. Wurden immer mal wieder Leute ausgepeitscht, es mussten immer mal wieder Leute einfach diese Leiden durchleben. Wir sehen, wie Christus so heruntergekämpft ist, dass er das Kreuz, seinen Marterpfahl, sein Sterbensteil nicht mehr selber tragen kann, zusammenbricht. Wir sehen, wie seine Hände und seine Füße durchbohrt werden. Und wie er dann dort aufgerichtet hängt. Und man denkt ja manchmal, er hat viel Blut verloren, dann ist er vermutlich einfach eingeschlafen. Aber das ist nicht so. Es geht nicht ums Blut. Er ist nicht gestorben, weil er Blut verloren hat. Wenn man gekreuzigt wird, stirbt man daran, dass man irgendwann nicht mehr atmen kann. Weil sich die Lunge von unten mit Wasser füllt und durch das Hängen der Brustkorb nicht mehr atmen kann und dann stützt man sich so ganz leicht auf die Füße auf, aber natürlich nicht wie ich jetzt mit den Zehen, sondern durch den Nagel, der durch die Füße durchgestoßen ist, damit man wieder ein wenig atmen kann. Ihr könnt das gut mal selber testen, wenn ihr zu Hause irgendwas habt, wo ihr hängen könnt, oder wenn man lange hängt, wird das Atmen nicht einfacher mit der Zeit. All diese Leiden und dann ist es vorbei. Und vielleicht das schlimmste Leiden, das er in dieser Zeit durchmacht, ist das geistliche Leiden. Er leidet daran, dass er in dieser Situation wirklich allein ist. Denn er leidet in diesem Moment unsere Gottverlassenheit. Er leidet in diesem Moment und er trägt in diesem Moment das, was er überhaupt nicht kennt. Seit er auf dieser Welt ist, seit er denken konnte, spürte er, lebte er in dieser Geborgenheit mit dem Vater. Darum kann er immer mal wieder sagen, der Vater und ich mache, was der Vater sagt. Ich sehe den Vater tun, darum tue ich es auch, der Vater und ich. Immer diese unmittelbare Gemeinschaft. Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Immer diese starke Vertrautheit. Und dann kommt der Moment, wo er alleine ist, an diesem Kreuz hängt und vielleicht so ganz stark spürt diese Bosheit, die auch in der Welt ist. Und wenn man mal alles Gute wegnimmt in der Welt, dann bleibt nicht mehr viel übrig, für das es sich zu leben lohnt in dieser Welt. Wenn man Gott mit seiner Güte und Liebe wegnimmt, dann ist auch die Welt ein schrecklicher Ort. Vielleicht so, wie man sich die Hölle vorstellen könnte. Und durch dieses höllische Erlebnis durchgeht Jesus Christus und leidet. Und wir müssen, Gott sei Dank, das nicht durchmachen. Wir müssen nicht diese Gottverlassenheit erleiden. Es kann sein, dass wir seelische Schmerzen kennen, wir kennen körperliche Schmerzen, aber was Christus geistlich erlebt hat, das hat er ein für alle Mal erlebt, damit jeder, der an ihn glaubt, das nicht erleben muss. Du musst keine Gottverlassenheit erleben. Und wenn du dich manchmal verlassen fühlst, dann will ich dir jetzt sagen, das ist nicht das, was Gott für dich denkt. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, folgt mir nach. Und ich habe euch das so ein bisschen versucht, plastisch vor Augen zu malen, damit ihr versteht, was Christus hier sagt. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seine Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Ja, liebe Leute, das ist das, was Jesus sagt, wenn es um Nachfolge geht. Eigentlich einfach krass. Es ist der Text, der unmittelbar auf die erste Leidensankündigung kommt. Also Jesus sagt, ich gehe nach Jerusalem und werde gekreuzigt. Und dann dreht er sich zu seinen Jüngern um und sagt, wenn ihr mit mir kommen wollt, dann nehmt auch ihr euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Und es ist nicht irgendwie dann so, wie auch schon Leute gesagt haben, ja, ich habe ja auch so ein bisschen meine Bewegungen und mir geht es auch manchmal schlecht. Für Petrus war es völlig klar, was es bedeutet, zumindest im Nachhinein. Er sagt später in seinem Brief, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. In seinen Fußstapfen. Ein wunderbares Bild, gibt auch ein ganzes Buch darüber, oder in seinen Fußstapfen. Aber irgendwie denken wir dann immer, ja, wenn wir in Jesu Nachfolge Fußstapfen sind, dann fängt es und ist es cool und es lebt auf und wir können die Wunder Gottes tun, die auch Christus getan hat. Und Jesus sagt und auch Petrus sagt, nein, es geht hier ums Leiden. Es geht darum, dass das, was Christus vorgelebt hat, das in dem auch lebt. Also wenn ihr in einer schwierigen Situation seid, dann ist das nichts, was irgendwie euren Glauben erschüttern muss, denn es gehört scheinbar zum Christsein. Ich habe viele Menschen erlebt, die dann immer so gesagt haben, ja, Jeder von uns hat ja so sein Leiden. Jeder muss seine Bürde tragen. Jeder hat so ein bisschen seine Wehwehchen und dann hält man sich so ein bisschen das Kreuz und denkt, ah, das ist wohl das Kreuz, das ich tragen muss. Jesus spricht hier nicht von ein bisschen Wehwehchen. Jesus spricht hier davon, dass er selber ans Kreuz geht. Und das Kreuz ist das Sinnbild grausamen Todes, Sterbens. Und er sagt, kommt mit mir mit diesen Weg. Und es geht letztendlich darum, dass wir bereit sind, unsere eigenen Wünsche, Sehnsüchte und Vorstellungen von Leben aufzugeben. Oder anders gesagt, es geht um alles. Mein ganzes Leben. Und wenn wir uns mal so ein bisschen unser Menschsein vorstellen, oder so, als die Menschen, die wir so sind, und unser Leben ist ein gutes Leben, mehr oder weniger. Ich mache hier noch ein bisschen Haare, obwohl ich meine gerade wieder geschoren habe, darum sind sie nur kurz. Wenn wir so uns das Leben vorstellen, dann ist ja im Christsein immer ein bisschen die Überlegung, was gehört denn alles dazu? Und da gibt es so Gespräche, oder? Ich habe schon mit Leuten Gespräche geführt, die haben mich gefragt, ja, du bist doch Pastor, sag mir mal, soll man den Zehnten vom Brutto- oder vom Nettolohn geben? Keine schlechte Frage, also ich habe nie darüber gelacht, ich habe immer versucht, eine Antwort zu geben. Oder wir denken dann, ja gut, alles, das ist ja gut und recht, aber wir haben ja auch noch unsere Verpflichtungen im Geschäft, wir haben unsere Verpflichtungen in der Schule, wir haben unsere Verpflichtungen in der Familie, wir haben unsere Verpflichtungen auch noch im Staatswesen und in anderen Vereinen. Also alles, ja bitte, was heißt denn alles? Alles kann ja unmöglich alles sein. Das geht ja gar nicht, man kann ja nicht fünfmal alles geben. Es geht ja nur einmal. Was bedeutet das dann? Und manchmal ist ja unser Christsein ein bisschen wie geprägt von diesem Kleinkrämertum. Ich handle mit Gott aus, was ich geben kann und geben will. Und irgendwie muss ja dann zufrieden sein. Ich versuche, mit Gott einen Deal zu machen. Ich deale mit ihm und gebe ein bisschen was und dafür behalte ich den Rest für mich. Dieser Geist des Kleinkrämertums, der zerbricht an diesem Wort von Jesus Christus, der uns sagt, nein Mensch, es geht darum, dass du dein Kreuz auf dich nimmst. Und es geht nicht um einen Teil deines Lebens, sondern es geht um dein Leben. Es geht letztlich um alles. Nicht um einen Teil, sondern um das Ganze. Für die Apostel war das völlig klar. Nach der Auferstehung am See Tiberias, meine ich, ist es, sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, zu Petrus, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagt er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Wieder diese Aufforderung. Und vor allem der letzte Teil ist interessant, oder? Es geht nicht darum, alt zu werden, blind zu werden und dann geführt zu werden oder angekleidet werden zu müssen, sondern es geht darum, er zeigt ihm, mit welchem Tod er Gott verherrlichen wird. Er zeigt ihm, dass sein Leben als, als Galionsfigur der ersten Christenheit ein Leben sein wird, das krass endet. Und dann sagt er, komm mit. Ich weiß nicht, könnt ihr euch Petrus vorstellen? Yeah, Jesus, jetzt mit dir. Deinen Weg gehen und dann am Schluss sterben. Ist doch krass. Ist einfach extrem krass. Aber was Christus uns eigentlich immer und durchs ganze Band hinweg sagt, ist, du wirst und sollst mit mir am Kreuz sein. Und was dein Leben ausmacht oder ausgemacht hat, das soll das sein, was Gott neu in dein Leben hineinlegt. Und ich stelle mir jetzt das so ein bisschen vor wie einen Werbespot, oder? Und vielleicht können wir uns da mal ein bisschen Gedanken machen. Ich will euch nicht überstrapazieren, oder? Ich weiß, ich frage manchmal an den Sonntagen solche Fragen, dann müsst ihr immer so viel denken. Heute könnt ihr das einfach mal so ohne Antworten machen, ein bisschen mitdenken. Zum Beispiel, just do it. Folge mir ans Kreuz, dann bist du dabei. Oder vielleicht auch, was könnte man noch sagen? Folge Jesus nach. Der leckerste Weg, die leckerste Versuchung, die es gibt auf der Welt. Da ist ein süßer Weg, der im Tod endet, aber es ist toll. Was hat jetzt Coca-Cola für einen coolen Spruch gehabt mal? Fällt mir gar nicht an. Ich schaue nicht mehr so viel Werbung, merkt ihr gerade. Was hat sich Jesus dabei gedacht? Was denkt sich Jesus dabei, wenn er sagt, ich meine nicht ein Teil deines Lebens, sondern ich meine alles, ganz und gar. Irgendwie ist es krass. Und dann sind wir zusammen am Karfreitag und wir feiern Karfreitag. Und vielleicht hat Jesus ja das auch gemerkt, dass es nicht so gut ankommt, wenn er jetzt seinen Jüngern sagt, ja oder nein. Ich habe das vielleicht noch dazu genommen, weil mir kürzlich jemand gesagt hat, komm, du kannst keine Ja-Nein-Fragen stellen. Das geht einfach nicht. Es muss immer eine dritte Lösung geben. Aber eigentlich gibt es bei Gott keine dritte Lösung. Es gibt nur Ja oder Nein. Folgen oder nicht folgen. Das war ja sehr praktisch damals. Und vielleicht haben die Jünger so bei sich gedacht, ja, wir machen ja alles. Wir folgen total nach. Wir haben unsere Eltern verlassen, wir haben unsere Geschäfte verlassen, wir haben alles zurückgelassen, um mit Christus unterwegs zu sein. Mehr kann man wohl nicht erwarten. Und dann kommt dieser Hammer. Nein, ich gehe ans Kreuz und ihr kommt doch bitte mal mit mir mit. Ihr folgt mir nach. Es ist eine Einladung und es ist eine Einladung, die deutlich macht, es gibt eigentlich keinen krasseren Lebensweg als den Lebensweg als Christ. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gesagt habe, als ich jung war und so leicht politisch aktiv, da habe ich gedacht, war dort mal die Zeit der RAF, ja, also Rote Armee-Fraktion, ja, so die tun was, die verändern die Welt. Und ich wollte auch extrem leben. Ich wollte extrem leben, wusste aber nicht so recht wie. Und irgendwie habe ich mich dann so ein bisschen überlegt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich glaube, die extremste Art zum Leben ist die Art zu leben als Christ. Weil da verändert sich wirklich was. Zuerst verändere ich mich und dann verändert sich meine Umgebung. Und überall, wo Christen leben, verändert sich die Situation in dieser Welt. Nicht gewalttätig, nicht umstürzlerisch und wenn die nächste Macht kommt, fällt es auf die andere Seite, sondern mit dem schönen Wort nachhaltig, durchgehend, durchgreifend, weil das Leben nicht an der Oberfläche verändert wird, sondern im Kern drin. Wer will nachfolgen? Jesus muss wohl gespürt haben, dass das seine Jünger nicht so begeistert. das Kreuz aufnehmen, Selbstverleugnung und all diese Worte, die so einen eckigen Klang haben irgendwie, so wenig motivierend sind, die überhaupt nicht in Werbespots hineinpassen. Und vielleicht hat er sie da so versucht, ein wenig lustig zu machen, mit dem, dass er ihnen aufzeigt, was bringt es. Und es ist nicht nur die Frage, was es bringt, sondern er argumentiert auch in diesem Moment. Er sagt, was hilft es denn den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber nimmt doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann ein Mensch geben, damit er seine Seele auslösen kann? Damit er seine Seele behalten, gewinnen kann? Und wir spüren, oder? Es geht um etwas sehr Entscheidendes. Seele ist nicht ein Begriff, den wir wahnsinnig viel gebrauchen. Oder der uns sehr, sehr nahe ist. Oder früher hat man noch stärker mal vom Seelenheil gesprochen. Oder man ging zum Seelsorger. Heute geht man zum Psychiater, Psychoanalyse und solche Dinge. Vielleicht kennt ihr den Ausspruch, der hat seine Seele verkauft. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Und gemeint ist immer, dass man etwas vom Innersten losgelassen hat. Meistens wegen Gewinn natürlich, wenn man sie verkauft. Was nützt es, wenn man die ganze Welt gewinnt und dabei Schaden nimmt an der Seele? Dieser Gedanke der Seele ist ein Gedanke, der ganz am Anfang der Bibel platziert wird. Der Mensch wird geschaffen, Gott haucht ihn an und durch den Lebensodem Gottes wird der Mensch eine lebendige Seele. Und wir haben dann jetzt diese Zeit des Lebens, die wir haben, die bemessen ist, und wir haben offensichtlich noch mehr. Wir haben eine Veranlagung oder einen inneren Drang dazu, mit Gott wieder in Kontakt zu kommen und in diese Verbindung mit Gott mehr zu haben als nur diese Zeit. Und Jesus sagt, ja, du kannst die ganze Welt gewinnen, aber wenn du am Schluss deines Lebens ohne deine Seele dastehst, dann verlierst du alles. Dann hast du vielleicht 80, vielleicht 90 Jahre ein Leben geführt und am Schluss kannst du nichts geben, um deine Seele zu retten, um dein Leben zu retten, das Gott für dich gedacht und geplant hat. Es ist das, was Jesus uns geben kann. Ein Heil, eine Heilung, ein Mehr in unser Leben hinein, das wir nicht in dieser Welt finden. Und wenn man diesen Satz so liest, dann spürt man ja, es geht um alles oder nichts. Auch wenn wir ihn vielleicht nicht in der Tiefe verstehen, so versteht man doch sehr klar, dass für Jesus es das Schlimmste wäre, wenn wir unsere Seele verlieren würden. Wenn unser Dasein wie nichts mehr wäre am Schluss. Wie ausgelöscht. Und wenn man sich dann so eine Szene vorstellt, oder man steht am Ende des Lebens da und hat vielleicht ein paar hunderttausend noch rüber retten können in sein Grab hinein. Und dann denkt man, ja, jetzt kann ich damit irgendwie noch etwas erreichen. Und dann steht man vor Gott und Gott sagt, ja, du hast das Wichtigste verpasst. Und dann sagst du, ja, aber ich habe hier ja meine Mastercard. Irgendwo muss es doch hier ein Gerät geben. Ich habe. Und dann sagt Gott, nein, du hast nichts. Und Jesus sagt, darum habe ich deine Last getragen und deine Schuld getragen, damit du nicht mit leeren Händen dastehst am Ende. Und wenn für uns vielleicht wenigstens für einen kurzen Moment klar wird, dass Christus, ja, dass der lebendige Gott alles in unser Leben investiert, haben wir vielleicht auch den Mut zu sagen, ja, Herr, mein ganzes Leben, ich folge dir nach. Vielleicht denkst du auch, ja, ich hätte den Beipackzettel besser lesen müssen, wegen der Nebenwirkungen. Ihr wisst ja auch, diese Impfung, die wir jetzt haben, die hat heftige Nebenwirkungen, wenn auch nur für einen Tag bei den meisten. Vielleicht müsste man manchmal den Beipackzettel besser lesen. Christus hat nie verheimlicht, dass der Weg ihm nach auch ein Weg des Leides sein kann, auch ein Weg des Schmerzes. Aber er hat immer auch gesagt, das alles wird nicht das Letzte sein. Weder deine Trauer, weder dein Schmerz, weder dein Zerbrochensein, weder dein jetziges Unglück, das wird nicht das Letzte sein. Wenn du dich an mich andockst, dann wird Ostern werden, auch in deinem Leben. Aber darüber mehr an Ostern. Amen.